Als Grundlage der Predigt hören wir auf Worte Gottes aus Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihn nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Lasst uns gemeinsam beten und Gott weiter loben, und ich lade Sie und euch ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir kommen im Namen von Jesus Christus, unseres Herrn und Erlösers, an diesem Ostermorgen vor dich und können nur ehrfürchtig staunen darüber, dass du das wolltest, dass wir hier als Teil deiner Gemeinde so frei vor dich treten dürfen, deiner Herrlichkeit begegnen, weil wir befreit sind, erlöst sind von all dem Schlechten, was unser Leben zeichnet, und dir gleichgemacht sind und in Jesus Gerechtigkeit haben, die vor dir gilt und heilig und neu geschaffen sind. Danke für diesen Grund zum Jubeln, den du uns gibst, indem wir einfach in Beziehung zu dir treten dürfen als Kinder Gottes. Danke, dass wir das mit unseren weltweiten Geschwistern gemeinsam tun dürfen, an diesem Tag besonders daran denken, was du erkämpft hast, wie wunderbar und herrlich deine Geschichte durch die Zeit ist, wie du zum Heil führst. Und danke, dass wir an diesem Tag umso mehr vor Augen haben dürfen, dass du eines Tages wiederkommen wirst und sich alles für alle Menschen und alle Zeiten erfüllen wird und sichtbar werden wird, dass du König bist über allem, pure Liebe, pure Gerechtigkeit. Und so danken wir dir für diesen Gottesdienst. Gib Andreas Vollmacht, uns dein Wort auszulegen. Öffne unsere Herzen. Segne unsere Mitarbeitenden im Kinder- und Jugendbereich. Gib ihnen Liebe für die Kinder und Jugendlichen, mit denen sie unterwegs sind. Und gib unseren Kindern und Jugendlichen Ohren, auf dich zu hören. Und komm du in ihren Herzen an. Herr, wir beten für diejenigen Geschwister, die unter schlimmer Not und schlimmem Druck diesen Tag erleben. Steh du ihnen bei, gib ihnen Standhaftigkeit, überwältig die alle Verfolger und Unterdrücker mit deinem Evangelium, Herr. Wir danken dir für dein Volk Israel. Wir freuen uns auf die Geschwister, die wir hier bald begrüßen dürfen. Und du siehst so viele, die dich auch nicht kennen, bitte. Mach du Augen auf für dein Evangelium und segne du auch deine messianische Gemeinde in Israel in ihrem Dienst und öffne Türen für dein Evangelium. Und das bitten wir auch für unser Land, Herr. Du siehst alle Gottvergessenheit, du siehst allen Irrtum und alle Selbstüberheblichkeit. Wir bringen es vor dich, klagen es dir, bitten um Vergebung und bitte schenk Gnade. Und lass dein Evangelium ankommen, mach Augen auf für die Not, unter der wir stehen, wenn wir dich nicht haben. Und so bring unserem Land Heil und füg du Kinder Gottes zu deiner Gemeinde hinzu, Herr. Danke für diesen wunderbaren Tag. Danke, dass du ein Ja zu uns hast. Wir ehren und loben dich. Amen.
Wir feiern das Osterfest, das Fest der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist natürlich absolut das Größte. Das ist das Finale, das ist die Spitze. Darauf läuft alles zu. Ostern, das ist die Unterschrift des lebendigen Gottes unter alles, was sein Sohn getan hat. Die Entscheidung, aus dem Himmel auf die Erde zu kommen, Mensch zu werden, 30 Jahre hier zu leben, den Weg des Leidens, des Sterbens zu gehen, stellvertretend zu sterben für den ganzen Kosmos auf Golgatha. Und jetzt unterschreibt der Vater das. Ja, so ist es. Das gilt, das ist wahr. Ostern ist das Inkraftsetzen. Ostern ist der Notartermin. Die Tinte ist noch nicht richtig trocken, aber es gilt. Das, was da steht, gilt. Ostern dokumentiert, alles in Kraft gesetzt. Alles in Kraft gesetzt. Sünde, Tod, Teufel, das war's. Sünde, nein, dieses Gefängnis wird nicht das letzte Wort haben. Der Tod, nein, er ist angezählt. Tatsächlich. Und zu wissen, der Teufel, die Welt geht nicht zum Teufel. Der Allmächtige hat sich ihrer erbarmt. Er ist hereingetreten mit seiner Liebe, seiner Vollmacht, seiner Kraft und hat diesen Ostersonntag gesetzt. Jetzt ist alles klar, alles eindeutig, wunderbar. Nur wie kommt das zu uns? Das ist ja das alte Problem, damals übrigens schon und heute genauso. Es gibt ja diese, ich finde sie bedrückende Berichterstattung von ein paar versprengten amerikanischen Soldaten, die am Ausgang des Zweiten Weltkrieges irgendwo auf so einer japanischen Insel rumhingen und nicht mitbekommen haben, weil die Kommunikationsbrücken zu ihren amerikanischen Einheiten abgebrochen waren, dass der Krieg zu Ende war. Die haben das nicht mitbekommen. Die lebten immer noch in diesem Ausnahmezustand. Überall ist der Feind, überall ist der Feind. So lebten die. Die haben diese neue Welt, die war ja schon in Kraft, die war ja schon da, die galt ja schon. Das stimmt alles. Aber ihnen war die noch nicht da. Die war noch komplett im alten System. Und das ist ja erstmal nachvollziehbar. Wie kommt so etwas bei uns an? Und jetzt haben wir ja dieses Vorrecht, dass wir die Bibel haben, dass wir die Evangelien haben und dass wir vier Evangelien haben, die alle vier natürlich uns von diesem Ereignis ausführlich und individuell sehr verschieden berichten. Und alle vier Evangelien haben genau diese Aufgabe, dass sie Transporträume sein wollen. Transporträume, damit endlich das, was jetzt gilt, auch beim Endverbraucher ankommt. Dabei haben die vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, so verschieden. Sie sind logischerweise auch ganz verschiedene Modelle für ihre Glaubensförderbänder benutzt. Ganz unterschiedlich versuchen sie, die eine Wahrheit rüberzubringen für die damals und für uns heute. Markus ist zur Abteilung Elementarwissen übergegangen. Er schafft das ganze Ostergeschehen kompakt in 8 Versen unterzubringen. Das ist immer die Endverbraucher-Kurzversion. Bam, 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 da hast du es, glaub es und lebe fröhlich. Matthäus, wir hatten heute Morgen beim Osterfrühstück schon zitiert, bei ihm geht es ein bisschen anders zu. Bei ihm rumpelt es erstmal das Erdbeben, römische Soldaten fliegen hin und her, ein Engel setzt sich frech auf den Stein und da ist er ganz anders und dann wird die Truppe wird aufgefordert, sich auf den Weg zu machen nach Galiläa, Treffpunkt Galiläa, das Ganze endet im Missionsbefehl, geht hin in alle Welt. Das ist Matthäus. Johannes wieder ganz anders. Johannes hat diesen Wettlauf, da rennen die beiden Hauptapostel Johannes und Petrus gemeinsam um die Wette und gucken, wer am ersten am Grab ankommt mit all der Problematik. Und dann tatsächlich steht dann Maria Magdalena als die Zentralfigur in der Mitte, bevor wir bei Johannes am See Genezareth landen, wo Jesus diesem Boot sie erwartet am Ufer und ihnen dann noch einmal die Zeichen gibt, das Déjà-vu des Fischens von damals von Lukas 5. Und Lukas? Unser Lukas? Unser Lukas macht's wieder ganz, ganz anders. Wir haben ihn ja ein bisschen schätzen und lieben gelernt, diesen Mann. Dieser Mann nimmt uns tatsächlich 49 Verse mit an einem Tag. Er nimmt nur den Ostersonntag und nimmt uns 49 Verse mit. Das Hauptevangelium, was wir heute Vormittag jetzt gelesen haben, morgen die Fortsetzung, Werbeblock zu Ende. Also jetzt hier, die ersten 12 Verse, die sind das Hauptevangelium. Und diesem Hauptevangelium möchte er nun uns diese Wahrheit, die jetzt gilt, die schon gilt, bei uns ankommen lassen. Lukas, wie gelingt das dir? Was willst du uns deutlich machen, wie Evangelium bei uns ankommt, wie die Botschaft von Ostern uns erreicht? Und da ist Lukas natürlich ein besonderer Spezialist. Wir müssen bei Lukas vielleicht am allerbesten noch mal ein bisschen gedanklich oder auch wirklich zurückblättern und landen bei einem Bericht, den auch nur er hat, im Lukas-Evangelium Kapitel 16. Da berichtet er uns von Jesus, dass er eine faszinierende Berichterstattung uns gibt von dem Sterben des armen Lazarus und des reichen Mannes. Der eine kommt getrennt von Gott in die jenseitige Welt, der arme Lazarus landet tatsächlich unmittelbar in der Gemeinschaft der Lichtswelt bei Gott. Wunderbar. Und natürlich großer Schrecken auf der einen Seite beim reichen Mann und große Freude auf der anderen Seite beim armen Lazarus. Der reiche Mann sucht noch Hilfe für seine noch nicht gestorbenen Geschwister. Vielleicht kann er irgendwas tun, dass die nicht auch tatsächlich an den Ort kommen, an dem er jetzt ist. Und er bittet den lebendigen Gott, ob er nicht freundlicherweise den Abraham zu ihm schicken könnte. Und dass sie quasi dann aufwachen, wenn der so ein Auferstandener kommt und dann eben Wow-Effekt. Und dann werden die wachgerüttelt und dann wird alles gut. Dann werden die zu Gott geführt und dann gehen die einen ganz anderen Weg. Und dann kommt ein unglaublich hammerharter Satz. Sie sollen Mose und die Propheten hören. Und der reiche Mann sagte, das klappt doch nicht, Mose und die Propheten. Nein, Vater Abraham, wenn einer von den Toten zu ihnen geht, dann würden sie umkehren. Und dann sagt Abraham, hören Sie Mose und die Propheten nicht? Dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Und merken Sie, da ist schon der Schlüssel. In Lukas 16 ist schon der Schlüssel für das Verstehen von Lukas 24. Lukas ist absolut überzeugt, das Geheimnis des Transportes des Ostergeschehens, das Geheimnis des Transportes ist ein Worttransport. Tatsächlich. Das muss rüber transportiert werden. Es muss durch Worte transportiert werden. Wir werden gleich darauf eingehen. Das ist das Zentrum von Lukas Evangelium. Luther hat es wie oft in seiner Sprache auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, niemand sei so vermessen, meinen Christus verstehen zu wollen, es sei denn durch das Wort. Niemand sei so vermessen, Christus verstehen zu wollen, es sei denn durch das Wort. Lukas, wie machst du das? Lukas sagt, ich zeige euch das Grab und am Grab zeige ich euch, dass das Grab, was ja bisher immer für voll steht, Gräber sind voll. Dass am Grab es einen Systemwechsel, einen Weltenwechsel gibt. Und jetzt ist das neue Zeichen der Jesus-Leute, ein steiles Zeichen, ein bewusst leeres Grab. War schon voll, wird nicht mehr voll. Das war's. Gut, wir müssen es uns angucken. Wir müssen uns angucken, wie das transportiert wird. Und da spielen jetzt tatsächlich Frauen die Schlüsselrolle. Frauen spielen die Schlüsselrolle am Ostermorgen. Es geht ja gerade so weiter. Sie bilden ja die Brücke. Lukas fängt an ohne einen Absatz. Und als am ersten Tag der Woche sehr früh sie kamen, die wir heute Morgen angefangen sind, müssen erstmal wissen, wer ist denn sie? Sie sind die am Karsamstag schon alles vorbereitet haben. Sie sind die am Karfreitagabend gesehen haben, wo sie den toten Jesus hingetrieben haben. Diese Frauen, die sind die Schlüsselfiguren jetzt am Ostersonntag. Sie sind tatsächlich schon voll in Betriebstemperatur. Auf der männlichen Seite komplette Fehlanzeige, das muss mal deutlich gesagt werden. Der erste Mann taucht in Vers 12 auf, da ist eigentlich alles gelaufen. Ja, dann taucht der erste Mann tatsächlich im Lukas-Evangelium, dem in Anführungszeichen männlichen Lukas-Evangelium, haben 11 Verse lang am Ostersonntag tatsächlich die Frauen klar die Nase vorn. Sie sind auch die in einer ganz großen Hingabe und Liebe zu Jesus stehen. Die lassen sich nicht so schnell aus der Spur trimmen. Die rutschen nicht so schnell in die Anonymität. Die verdrücken sich nicht so schnell. Sondern sie sind da, sie stehen dazu. Und auch wenn sie jetzt diesen furchtbaren Job nur noch vor sich haben, diese Leiche konservieren zu können, ihre Zeichen der Liebe an diesem Jesus dokumentieren zu können, dann noch ein bisschen Geld zu investieren und diesen Propheten, diesen ganz wichtigen Jesus, den von ihnen so geschätzten, geliebten, geachteten Jesus in seinem toten Dasein tatsächlich zu würdigen. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihr Ding. Und so kommen diese Frauen natürlich, wer würde ihnen einen Vorwurf machen? Sie kommen komplett in ihrer Denkwelt, in ihrer alten Denkwelt. Wie diese armen amerikanischen Soldaten, die nicht wussten, dass inzwischen die Uhren anders ticken. Und so kommen sie in ihre alten Welt. Und es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu begreifen. Das ist etwas, was ja ganz grundsätzlich gilt. Wenn Menschen in der konsequenten Fortsetzung einer untergegangenen Welt leben. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist ja nicht etwas, was du damals gegeben habe, sondern das passiert ja bis heute immer wieder. Und im nichtchristlichen Bereich sowieso, da ist der Informationsgrad ganz gering, aber auch im christlichen Bereich passiert das immer und immer wieder, dass wir zurückrutschen, obwohl wir es eigentlich besser wissen sollten, zurückrutschen in die alte Welt, als ob es noch keinen Ostersonntag gäbe. Sie kennen das. Und dann sind wir konsequent in der alten Welt tätig. Mit allem, was dazugehört. Wir machen ja da nichts Falsches. Die Frauen machen ja nichts Falsches. Das ist ja unglaublich lieb. Nur völlig daneben. Sie versuchen ja in ihrem Weltsystem, in ihrem Gedankensystem da eben zu operieren. Und bitte, nicht zu lange, sonst wären wir depressiv, aber ganz kurz sich bewusst zu machen, was wäre das denn? Was wäre das, wenn es dieses alte und nur dieses alte Weltsystem gäbe? Man darf das wirklich nicht zu lange auf sich wirken lassen. Stellen Sie sich mal vor, eine Welt, wo die Mächtigen der Welt nur von denen bestehen, die heute das Sagen haben. Ja, da können Sie doch die Kugel geben. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn die letzten Autoritäten dieses Daseins die sind, die heute optisch und verbal und sonst wie auftreten und die gestern waren, die morgen kommen, werden auch nicht anders sein. Stellen Sie sich mal das vor, wenn das Einzige wäre. Wenn tatsächlich das, was wir Menschen produzieren, das letzte Wort wäre, was in dieser Welt gesprochen werden würde. Oh, da wären wir aber echt arm dran. Wenn die Friedhöfe das letzte Zeichen wären, das wir noch setzen können. Wenn Einbalsamieren die letzte Tat ist, die wir Menschen noch hinkriegen. Wenn wir tatsächlich nur in diesem Religionsschaum unterwegs sind, der total blufferig ist und nicht trägt und nichts bringt. Wenn, wir hören auf. Und da rutschen wir immer und immer wieder in diese alte Weltsystematik rein. Und jetzt kommen diese Frauen, diese verzweifelten Frauen mit all ihrer Liebe, mit all ihrer Hingabe, jetzt kommen sie tatsächlich in ihrem Denksystem und fahren mit ihrem Denksystem, Gott sei Dank, fahren mit ihrem Denksystem gegen die Wand. Ist das erfrischend? Das ist ja so gut. Denn es ist jetzt nichts mehr so, wie es war. Ich verstehe Sie, finden das zuerst furchtbar. Ihre Welt ist weg. Ihre Welt ist weg. Wenigstens das hatten Sie doch noch. Sie hatten Ihre Töpfchen mit all den Spezereien. Sie hatten all Ihre Liebe und Hingabe an die Leiche. Das hatten Sie noch. Jetzt ist selbst das nicht mehr da. Und wir, die wir außen stehen, die wir das Ganze sehen, sagen, oh, seid froh, dass diese Welt tatsächlich ein Ende hat, dass diese Welt vorbei ist. Das Nicht-mehr-Dasein von Jesus, das ist der Schlüssel. Das Nicht-mehr-Existieren dieser alten Welt, das ist das eigentlich Schöne. Dass ihr ihn nicht gefunden habt, das ist überhaupt das, warum wir was zu feiern haben. Denn stellt ihr vor, ihr hättet ihn gefunden. Stellt vor, ihr wärt da rein. Stellt vor, irgendwie ein paar Männer hätten euch geholfen, den Rollstein zur Seite zu bringen. Und ihr hättet euch da in die schon leicht stinkende Höhle da reingelassen. Und ihr hättet dann nochmal versucht, an der Leiche euch ein bisschen da was zu machen, das halbwegs hinzukriegen. Und das wäre euer Ostersonntag gewesen. Stellt euch das mal nicht zu lange vor. Die alte Welt und das alte System. Und doch wissen wir es doch, dieses System ist unglaublich stark. Und es ist doch nicht so, als ob das nicht mehr, als ob das heute nicht mehr agieren würde, als ob wir heute quasi nicht mehr auch als Jesus-Leute immer und immer wieder mit diesem alten System es zu tun hätten, dass ja das normale System ist, dass das Majoritätssystem ist, mit dem der normale Mensch eben durch seine paar Jahrzehnte durchschlurft. Und dann sind wir automatisch in diesem Raum des alten Systems. Und plötzlich sprechen wir die gleichen blöden Sprüche nach, die uns vorgesprochen werden. Und denken in dieser Welt, als ob es Gott nicht gäbe, als ob es den Ostersonntag nicht gäbe, als ob es den Himmel nicht gäbe, als ob der Tod nicht besiegt wäre, als ob die Sünde nicht weg wäre, als ob wir nicht frei wären, wie wir es gerade gesungen hätten. Wir rutschen wieder in die alte Systematik zurück. Und es ist eine unserer ganz, ganz, ganz wichtigen Aufgaben an dem Ostersonntag, das mit großer Klarheit zu sehen, einfach zu sehen. Vorsicht, wir kämpfen immer noch und immer wieder mit dem alten System. Wir kämpfen damit und müssen uns klar sein, dass die Welten des alten Systems so anachronistisch sie sind, so angezählt sie sind, so auslaufend sie sind, sich immer noch mächtig aufblähen und entsprechend sich etabliert zeigen und versuchen zu dominieren, bis hinein in die innerste christliche Szene. Nein, dieser Jesus ist, Gott sei Dank, nicht mehr da, ihr verzweifelnden Frauen. Das alte System läuft sich aus. Und jetzt kommen die an das vermeintlich volle Grab und erleben jetzt diesen berühmten Weltenwechsel. Der Weltenwechsel wird eingeleitet, indem tatsächlich das Grab offen ist. Katastrophe, ein Grab darf nicht offen sein. Das darf nicht offen sein. Der Stein ist weggewälzt. Zweite Katastrophe, keine Leiche mehr da. Dritte Katastrophe, ein Engel ist da. Das ist jetzt wirklich eine Trilogie, die ist der Hammer. Also am Anfang schon mal klar, wer hat an dem Grab sich vergangen? Wer hat an meiner Welt sich vergangen? Wer hat meine Welt geändert? Und dann das Letzte, was ich habe, eine stinkende Leiche, die ist auch noch weg. Das Letzte, was ich habe, ist weg. Und dafür sitzt diese Lichtgestalt, steht dieser Engel da, mit dem ich natürlich dieser Welt überhaupt nichts zu tun habe. Und die bricht jetzt, diese Welt bricht jetzt in meine Welt hinein. Ein Weltenwechsel findet statt. Und dieser Weltenwechsel, der hier stattfindet, der ist so unwahrscheinlich wesentlich. Denn jetzt würden wir sagen, jetzt in diesem Moment, wenn wir das Ganze mit Ostern geplant hätten, jetzt in diesem Moment, wo tatsächlich, das Grab ist leer, die Leiche ist weg, ein Engel steht da, wer kommt jetzt? Jesus. Das hätten wir doch gemacht. Jetzt kommt Jesus, wird eingeführt, eingeblendet, alles wird gut, wow, das Herz geht hoch, Ostern, wir singen unsere Lieder, das war's, Licht aus. Stattdessen, was kriegen die nur in Anführungszeichen? Die kriegen nur was zu hören. Aber die kriegen was zu hören. Die kriegen nur was zu hören. 11 Verse, wo kein Jesus auftaucht, das muss einem doch klar werden. Im Hauptevangelium Lukas legt Lukas seinen Kopf, sein Herz da rein, dass wir das sehen, dass wir es verstehen, dass wir es begreifen. Das begreifen. Tatsächlich. Ich krieg was zu hören. Ich krieg was zu hören. Und jetzt erleben wir tatsächlich, ich hoffe, dass es Sie auch so gespürt haben und beim Spüren dachten, nein, mein Spüren ist nicht richtig. Doch, das ist genauso richtig, wie Sie es gespürt haben. Es ist so ein bisschen an der Grenze, was der Engel da sagt. Also die Engelfrage an sich ist schon eine kleine mentale Ohrfeige. Aber spätestens dann, wo er sie erinnert, was sie eigentlich wissen müssten, wird's ja mit so einem geheimpädagogischen, unterschwelligen Vorwurf transportiert. Und es ist genau so gedacht. Fühlen Sie sich auf den Schlips getreten, wenn Sie noch einen haben, von dem, was hier der Engel tatsächlich sagt. Er will es genau so ein bisschen, sag mal, tickt ihr eigentlich noch richtig? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Wie kommt ihr denn auf diese wahnsinnige Idee? Was für ein grandioser Denkfehler. Jedes kleine Kind, jedem kleinen Kind ist klar, Gott kann nicht tot sein. Der kann nicht in einem Grab sein. Hallo, fangt ihr mal an zu denken? Schaltet ihr mal eure Hirn an? Das denkt so. Haben Sie es ein bisschen? Sind Sie ein bisschen ärgerlich? Ja, genau, das sollten Sie sein. Denn das will der Engel im Lukas-Evangelium erreichen, dass die neutestamentliche Gemeinde sagt, oh sorry, ja, ich habe nicht nachgedacht, ich bin noch ein bisschen müde, aber richtig, du hast eigentlich recht, wie käme ich auf die Idee, den Lebendigen, das ist ein Gottestitel, Gott wird auch als der Lebendige bezeichnet. Den Lebendigen zu suchen bei den Toten, das ist ein grober Denkfehler. Da braucht man kein Theologiestudium für, da muss man gar nichts haben, nur ein ganz klein bisschen normalen Menschenverstand. Gott ist nicht bei den Toten, Punkt. Und da Jesus Gott ist, ist er logischerweise auch nicht hier. Denkfehler, Teil 1. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wie kommt ihr auf so eine wahnsinnige Idee? Grober Denkfehler. Er ist nicht hier. Er ist, Klammer auf, logischerweise, Klammer zu, auferstanden. Gar kein Problem, gar kein Thema. So ein durchschnittlicher Engel kann es nicht fassen, wie wir dastehen. Er kann es nicht fassen, weil er natürlich aus einer komplett anderen Welt kommt. Wir kriechen auf unserem Friedhofsstandard und der kommt aus dem puren Leben. Das ist einfach nicht zusammenzubringen. Und jetzt versucht er einen zweiten Anlauf seiner pädagogisch begrenzten Fähigkeit und sagt nun, sag mal, gedenk daran, wie es euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Also, dass ich das jetzt euch noch sagen muss, ist ja schon peinlich. Aber gut, ich sag's nochmal, es ist Ostern. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und jetzt bitte, und das müssen Sie sich merken bei Lukas, und jetzt der nächste Satz, das ist der Osterschlüsselsatz. Und sie gedachten an seine Worte. Jetzt ist Ostern. Jetzt haben sie es. Klick. Da ist kein Jesus da. Da ist nirgendwo ein erweckt. So nur ein. Und sie gedachten an seine Worte. Jetzt ist Ostern. Und das ist übrigens seit 2000 Jahren so. Wir haben es da gehört. Wir haben es doch gehört im ersten Korintherbrief, dem zentralen Osterkapitel der neutestamentlichen Gemeinde, 1. Korinther 15. Wie läuft das an Ostern? Wie läuft das? Und Paulus sagt, das ist keine emotionale Angelegenheit, das ist keine Sache meines Gefühls, das ist keine Sache irgendwie eines religiösen Empfindens, das ist eine Faktenlage. Es gibt die vierfachen Faktenlage. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Das müssen Sie bis zum Mittagessen noch wissen. Christus gestorben, begraben, auferstanden, gesehen. Und zweimal gemäß der Schrift. Da steht alles schon geschrieben. Es passiert nichts anderes, als was geschrieben steht. Und jetzt begreifen wir ein klein wenig, dass uns dieser Engel ja gar nicht ärgern will und Lukas schon gleich gar nicht und Jesus sowieso nicht. Sondern dass das der Schlüssel ist, der Schlüssel neutestamentlichen Glaubens. Der Schlüssel neutestamentlichen Glaubens ist nicht, heute Morgen habe ich Jesus gefühlt. Es ist nicht schlimm, wenn das nicht mehr passiert. Der Schlüssel neutestamentlichen Glaubens ist, heute Morgen habe ich auf Jesus gehört. Das ist der Schlüssel neutestamentlichen Glaubens. Schwestern und Brüder, glaubt mir das. Der Schlüssel ist nicht, oh, mir geht's so gut. Der Schlüssel ist nicht, ich fühle, Jesus hat mich lieb. Der Schlüssel ist nicht, er hat so viel gute Gebetserhöhung geschenkt. Bitte, ich sag's immer wieder, ich freue mich an allen Emotionen, an allem Gefühl, an allen Gebetserhöhungen. Ja. Aber du kannst doch nicht auf deine Emotionen ein Haus bauen. Mach es nicht, tun sie es nicht. Sie geraten einen grauenvollen religiösen Sumpf. Und sie werden in diesem Sumpf versinken. Sie werden absacken mit ihrem Glauben. Der Schlüssel Neutestament Glaubens ist keine Emotion. Der Schlüssel neutestamentlichen Glaubens ist, ich habe Jesus gehört. Ich habe auf Jesus gehört. Und das ist das, was hier offensichtlich das Allerwichtigste ist. Wie leben österliche Menschen? Wie leben österliche Menschen? Wie können Sie und ich in einer Welt, die im alten System lebt, wie können Sie österlich leben? Wie werden Sie, wenn der Gottesdienst vorbei ist und die Emotionen auf normal sind, Sie wieder mit sich alleine zusammen sind, das ist ja auch schon schwierig, und vielleicht noch mit Menschen zusammen sind, wo Sie denken, wie kann ich die wegbeamen? Und Umstände noch anders wären und die nächste Woche vor Ihnen liegt, wie können Sie da noch österlich leben? Bricht dann alles wieder zusammen? Ist dann die religiöse Erhebung vorbei? Und das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel. Österlich leben hängt daran, dass ich ihm zuhöre. Meine Schafe fühlen mich. Meine Schafe machen super Erfahrungen mit mir. Meinen Schafen geht es jeden Tag super gut. Danke, dass Sie wenigstens den Bibeltext erkannt haben. Meine Schafe hören mir zu. Die hören auf mich. Jeder, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, mit Jesus, der weiß das. Das ist die Überlebensseite. Das ist es. Das ist es. Herr Jesus, ist Montag auch noch Ostern? Ja. Dienstag auch? Ja. Woher weiß ich das? Ich sage es dir. Ich sage dir meine Welten. Ich sage dir meine Worte. Und aufgrund dieser Worte kannst du in einer nicht österlichen Welt, bedrängt vom alten System, österlich leben. So wird Ostern auf Dauer. So haben wir es jetzt seit 2000 Jahren gemacht. So haben wir es seit 2000 Jahren gemacht und so hat Gemeinde seit 2000 Jahren überlebt. Und wir haben vorhin zu Recht für die gebeten, die nicht eben mal locker mit ein paar hundert Leuten schön festlich gekleidet und Halleluja singend in dem großen Saal der Höhe zusammen sein können. Die keine tiefen Emotionen haben, sondern die vielleicht ganz alleine sind, denen es dreckig geht, die Angst haben vor der nächsten Woche, die dem Sterben ins Gesicht sehen müssen, die vielleicht an der Stelle auf dieser Welt leben, wo das nicht cool ist, auch noch nebenbei Christ zu sein. Und für die gilt genau das Gleiche. Da wird österlich gelebt. Und deswegen wird in Krankenhäusern österlich gelebt. Und es wird in Sterbezimmern österlich gelebt. Und es wird in Gefängniszellen österlich gelebt. Und es wird in ganz schwierigen Umständen ganz österlich gelebt. Warum? Weil seine Worte schaffen diesen Raum der Auferstehung. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. In seinen Worten ist er da. Was sagt er uns? Er sagt uns, ich lebe. Und du sollst auch leben. Er sagt uns, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Lebendige und der Letzte. Ich war tot, aber siehe, ich lebe. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ganz wichtig für dich, ich habe die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel. Die Schlüssel zu allen Orten des gesamten Universums. Auch die Schlüssel den finstersten und letzten Orten des Universums. Ab sofort alle Schlüssel bei Jesus. Und auf mich und meine Worte darfst du dich verlassen. Das österliche Geheimnis der neutestamentlichen Gemeinde ist, die österliche Gemeinde hört zu. Schon nachdem wir das verstanden haben, dass bei Lukas uns nie wieder aus dem Kopf herausgehen kann, das geht gar nicht, denn wir sehen immer noch so ein ganz klein wenig diesen vorwurfsvollen Engel da stehen und sind so ein bisschen berührt, dass wir so deppig waren, uns nicht an die Orte zu erinnern, die er ja gesagt hat. Aber okay, wie so bei einer pädagogischen Erfahrung, das vergisst man dann auch nicht mehr so schnell und hat begriffen, ich war blöd, dass ich dachte, er könnte tot sein. Das ist mir peinlich und ich war total vergesslich, dass ich vergaß, was er mir vor Ostern gesagt hat, was nach Ostern passiert. Passiert jetzt was? Jetzt haben die es erfasst. Jetzt ist tatsächlich bei diesen Frauen ja wirklich Ostern geworden. Jetzt ist Ostern. Jetzt haben wir zum allerersten Mal österliche Menschen. So sehen österliche Menschen aus. Die Frauen, das sind die ersten österlichen Menschen. Und hochinteressant für alle, die ein bisschen Sprache und Texte lieben. Jetzt kriegen die Frauen Namen. Interessant. Sehr interessant bei Lukas. Hat er schon vorher auch schon gewusst, wie die heißen. Aber jetzt führt er im Text Namen ein und sagt, jetzt ist Ostern, jetzt kann ich die Namen nennen. Denn jetzt passiert bei diesen Frauen ja was Sinnvolles. Bisher waren die ja im alten Raum, das, okay. Aber jetzt habe ich die ersten Osterfrauen. Und jetzt sage ich euch, wie die übrigens heißen. Und die waren alle in der Gemeinde Jesu bestens bekannt, diese Osterfrauen. Wie leben denn solche Osterfrauen? Es kommen auch Männer dazu, aber sagst du mal. Wie leben denn jetzt so diese Osterfrauen? Das eine Phänomen ist natürlich, dass unser Text uns sagt, und sie gingen wieder weg vom Grab. Das ist ein bisschen zu ungenau übersetzt. Sie müssten eigentlich noch besser übersetzen, und sie gingen wieder zurück vom Grab. Also tatsächlich, man ist so ein bisschen schockiert, nach dem Motto hin, Weltenwechsel und dann wieder zurück. Und dann besteht ja immer die Gefahr, Sie wissen, die Gefahr besteht, ich bin weg vom Grab und dann bin ich wieder im Alten. Aber das kann doch nicht passieren, weil die ja nicht emotional abhängig sind von dem, was da gelaufen ist. Sondern sie haben ja, was haben sie? Sie haben jetzt Worte. Sie haben Worte. Die ganzen Töpfchen mit ihren Balsamgedöns, das bleibt alles da stehen, das brauchen sie nicht mehr, alte Welt. Sie haben jetzt einen neuen Schatz. Sie haben einen neuen Schatz. Sie haben den Schatz der Worte. Die Osterfrauen haben einen Schatz von Worten. Und was machen Osterfrauen mit einem Schatz von Worten? Was machen Frauen mit Worten? Und dann kommen diese Frauen mit diesen Worten, mit diesem Schatz von Worten und sagen sie weiter. Sie sagen sie weiter. Und jetzt sind wir im Kerngeschehen neutestamentlichen, österlichen Lebens. Das muss gesagt werden. Das muss gesagt werden. Das muss gesagt werden. Wenn es am Wort hängt, und es hängt doch am Wort, dann muss es gesagt werden. Es muss gesagt werden. Es muss gesagt werden. Egal wie Sie sagen, wo Sie sagen, wann Sie sagen, sagen Sie es. Ja, er ist auferstanden. Seine Worte, sie wurden uns gesagt, sie wurden uns in Erinnerung gerufen. Wir haben die alte Welt zurückgelassen, die ganzen Töpfchen. Wir haben einen neuen Schatz. Wir haben den Schatz der Worte unseres Gottes. Und diese Worte, die sagen wir jetzt. Die sagen wir jetzt. In meinem alten Predigtentwurf, ich habe ja nicht zum ersten Mal über Lukas 24 gesprochen. In meinem alten Predigtentwurf kamen jetzt die Männer rein. Unter Überschrift die ungläubigen Jünger. Aber ich dachte, Andreas, das ist eigentlich nicht richtig, denn nur in Vers 12 taucht ganz am Rande dann der Petrus in Hoffnung für die Zukunft auf. Eigentlich ist noch viel stärker der Blick auf die Frauen zu richten. Warum? Weil die das erlebt haben, was jetzt, egal ob Männer oder Frauen, alle Jesus-Leute aller Zeiten erlebt haben und erleben werden. Das, was sie da an Wortschatz haben, führt zu einem Weltenzusammenstoß. Bitte bedenken Sie das. Und bitte seien Sie auch so barmherzig, dass das rein innerweltlich, menschlich absolut zu erwarten war. Absolut zu erwarten war. Sie kommen mit einem Schatz aus der anderen Welt und transportieren den Schatz aus der anderen Welt in die Welt der Verwesung und des Todes. Und die Welt der Verwesung des Todes sagt, du spinnst, Blödsinn, Quatsch, affig. Solche Vokabeln müssten sie einsetzen, wenn es heißt, es war Geschwätz. Das ist auch sehr höflich. Das ist ein derbes Wort. Für wie kann man mir so einen Mist zumuten, was ihr da produziert? Es gibt den Weltenzusammenstoß. Und ich bitte Sie, dass Sie das erwarten. Wenn es so richtig knallt, dann sagen Sie, wow, jetzt wird es aber hier österlich. Weil Sie wussten, dass natürlich, wenn Ihre Welt, Ihre neue Welt, die Welt des Auferstandenen, in Berührung kommt mit der Leichenwelt, das kann nicht gut gehen, das muss krachen. Und deswegen begreifen Sie auch mit mir, dass alle Apostel haben ihre Predigten so aufgebaut, dass sie am Ende beim Auferstandenen gelandet sind. Das war immer der Bam-Effekt. Spätestens da hat sie es auseinandergehauen. Da hat er Paulus, der hat hat er nun wirklich gewusst, wovon er redet? In Athen eine traumhafte missionarische Predigt gehalten im säkular-religiösen Kontext. Man hat die jetzt seit 2000 Jahren für alle Prediger auseinandergenommen, mit begrenztem Erfolg. Aber immerhin, man hat es versucht, weil das ist so ein tolles Modell. Und man muss sagen, eigentlich hat Paulus mit seiner Predigt in Athen sehr mäßigen Erfolg gehabt. Warum? Weil er von Jesus als dem Auferstandenen geredet hat. Das ist Quatsch. Das ist völliger Blödsinn. Das haut meine kleine Kategorie. Das haut meinen Friedhof, meine Leichenhalle durcheinander. Ja, denn das ist jetzt vorbei. Der Friedhof ist nicht mehr das Letzte. Und deine Spezereien ist nicht mehr das Letzte. Dieses Weltsystem ist nicht mehr das Letzte. Der Herr ist auferstanden, der lebt. Und deswegen schauen Sie sich noch einmal diese Frauen an. Diese Frauen erleben das, was wir alle erleben. Den Weltenzusammenstoß. Das gehört ganz automatisch mit dazu. Wenn Sie aus dem Lahöger, das sind Sie jetzt nach Hause gehen und irgendjemand, der noch nicht glaubt, über den Weg hinläuft und Sie wollen mit hineinnehmen dieser Welt und dann bäm, es kracht und Sie geraten in die mittlere Depression und sagen, nein, das ist ein Denkfehler. Damit musste ich rechnen, dass es scheppert, dass es knirscht, dass ich jenseits von der Leiche nicht mehr reinpassen in den Friedhof. Und jetzt noch was. Und das ist jetzt auch ganz, ganz wichtig. Haben die Frauen deswegen ihre Meinung geändert? Haben die Frauen gesagt, jetzt haben wir nichts mehr? Sind die Frauen in ihre alte Welt zurück? Nein. So tough, wie sie vorher waren. Und als einzige dastanden mit den Spezereien, ihre Liebe zum Auferstandenen zu beweisen. So tough sind sie jetzt und sagen, warte mal ab. Jetzt warte mal ab. Evangelium wirkt. Das gehört mit zu Ostern. Ja, sie haben einen Schatz. Sie gehen zurück mit einem unglaublichen Schatz. Das ist ihr Reichtum. Sie sind in der österlichen Welt angekommen. Ja, es kommt zum Zusammenstoß. Ja, natürlich. Aber bitte, alle Jesus-Leute aller Zeiten, Evangelium wirkt. Ich kann noch ein bisschen in diesem Mann-Frau-Spiel weitermachen, sagen, Männer brauchen länger. Aber wie auch immer, Evangelium wirkt. Es hat nie aufgehört. Und da, wo sie das Evangelium weitergesagt haben, da wirkt das. Vor vielen, vielen Jahren war er hier im Umfeld zur Jugendkonferenz mit dabei, ist zum Glauben gekommen, an der JK, sich für Jesus entschieden. Wunderbar, das richtige Gleis, super. Ah, und dann kam das Leben, wie das Leben manchmal kommt. Komplett rausgehauen, ganz woanders gelandet, viel Mist produziert. Und jetzt war der wieder da. Jetzt war der wieder da. Geht mit Jesus seinen Weg. Das Evangelium wirkt. Zwischendurch haben alle gedacht, vergiss es. Die zu ihm gehalten haben, waren seine Eltern, die vor dem Allmächtigen seinen Namen genannt haben. Evangelium wirkt. Ganz leise, merken Sie es? Ganz leise. Petrus kriegt das mit, was die Frauen sagen. Petrus findet das blöd. Petrus findet das bescheuert. Petrus ist Geschwätz. Und was macht er? Gucken. Warum? Weil da ein Prozess in diesen neuen Worten, eine Kraft in diesen neuen Worten, die so schlicht rüberkam. Wo er sagt, was ist denn da los? Wenn das wahr wäre, wenn es einen Auferstandenen gäbe, wenn mein Meister, wenn mein Herr, wenn mein Jesus da wäre, wenn es ihn gäbe. Und dann läuft der Mann los. Er ist schon ein bisschen älter. Johannes ist ein bisschen jünger. Ergebnis steht fest. Johannes kommt eher an. Petrus wenig später, leicht aus Atem. Und am Ende des Tages heißt es, am Ende dieses Lukas-Tages heißt es, und der Herr ist dem Petrus erschienen. Die Frauen hatten recht. Ich will das Klischee jetzt nicht bedienen. Verstehen Sie? Jetzt haben wir Ostern. Jetzt haben wir Ostern. Wie kommt die Osterwelt, die ja gilt? Wie kommt die Osterwelt einmal und immer wieder bei Ihnen an? Wie leben Sie Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Ostern? Wie geht das? Jetzt haben wir es. Ich erkenne den Kampf der alten Welt ohne Ostern. Und ich leiste meinen Widerstand. Ich erkenne die alte Welt ohne Ostern. Manchmal in einer ungesund hohen Dosis. Und leiste Widerstand, das eine. Das zweite. Ich weiß um den Wortzugang zum Osterereignis. Ich weiß um den Wortzugang zum Osterereignis. Und deswegen höre ich zu. Wenn Sie nächste Woche österlich leben wollen, müssen Sie, dürfen Sie, können Sie ihm zuhören. Und das Dritte, ich will nie mehr in die alte Welt zurück, ohne mit dem Schatz seiner Worte, im Wissen um die Konfrontation und in der Erwartung des finalen Sieges seiner Osterkraft. So wird Ostern heute, noch morgen und Dienstag, eigentlich jetzt immer, nie mehr auf dem alten Friedhof, nie mehr mit dem vollen Grableben, immer mit dem leeren Grab unterwegs sein. Wir brauchen nicht leeren Worten zu glauben. So wie er gesagt hat, so ist es geschehen. Und ist er der Sieger, der Fürst allen Lebens. Wenn er ruft, werden wir auferstehen. So wollen wir jetzt unser Leben, im Dienen und im Gehorchen allein. Der Kommende wird auch das letzte Wort sagen. Er wird der Richter und Herrscher sein. Zu ihm kommen wir, ihn beten wir an. Darf Sie bitten, aufzustehen. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Dein Vater hat unterschrieben. Das gilt, das steht. Der Vertrag ist fest. Die Welt hat eine andere Zukunft. Die Menschheit läuft auf den Sieg zu. Auf dich zu, auf die Rettung zu, auf die Liebe zu. Du hast in deinem Sterben am Kreuz die Macht der Sünde, des Todes und des Teufels besiegt. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Und doch brauchen wir es, dass diese Osterbotschaft, diese Osterfakten in unsere kleine, dunkle, verwesende Welt hineinkommen. Und du weißt, wie immer und immer wieder auch wir, deine Leute, in der alten Welt gefangen sind, gehalten werden in den alten Systemen, in den alten Kategorien denken. Bitte, bitte, bitte verzeih uns. Und gib uns diesen klaren Blick auch des österlichen Evangeliums, diesen alten Welten Widerstand zu leisten, nicht auf dem Friedhof stehen zu bleiben, nicht in diesen verwesenden Gedankenwelten sein Dasein zu fristen. Lass uns Worte hören, Osterworte, Worte des Lebens, Worte von dir. Und wir bitten dich, dass das geschehen darf, für jeden von uns, dass wir heraustreten aus der alten Welt und hineintreten in deine Welt. Dass wir Ostermänner, Osterfrauen sein dürfen, die darin gekennzeichnet sind und die darin ihre Kraft und ihre Lebensmitte haben, dass sie dir zuhören und dass sie von deinen Worten leben. Das schenk uns, Herr. Das schenk uns bitte auch in den nächsten Stunden und Tagen. Und dann lass uns mit diesem Schatz der Worte bei allem Osterzusammenstoß geduldig warten auf deinen Sieg. Und mit diesem Schatz der Worte unser neues Leben leben, dir dienen und dir gehorchen allein. So unterstellen wir uns dir, Herr Jesus, unserem gekreuzigten, unserem auferstandenen und unserem wiederkommenden Herrn und beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.